Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die rumänische Regierung will in einer Sondersitzung eine Notverordnung zur Verlängerung der Preisdeckelung für Handelsaufschläge bei Grundnahrungsmitteln um weitere 3 Monate verabschieden. Die Maßnahme gilt seit 2023 und läuft um Mitternacht aus. Um eine Gesetzeslücke zu schließen und mögliche sofortige Preissprünge zu verhindern, muss die neue Verordnung noch vor Mitternacht im Amtsblatt stehen. Parallel will die Regierung bis Ende der Woche einen Mechanismus zur Senkung der Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe vorlegen. Premierminister Ilie Bolojan kündigte an, zunächst Diesel zu entlasten. Der Ministerpräsident der Republik Moldau, Alexandru Munteanu, nimmt in Bukarest an einer Konferenz zu Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung in Südosteuropa teil. Geplant sind Gespräche mit Präsident Nicu Jordan und Regierungschef Ilie Bolojan. Im Mittelpunkt stehen die bilaterale Zusammenarbeit und Fortschritte bei gemeinsamen Projekten, vor allem in den Bereichen Energieinfrastruktur und EU-Integration. Zudem trifft Munteanu Vertreter der amerikanischen Handelskammer in Rumänien, um Investitionsmöglichkeiten in der Republik Moldau vorzustellen. Rumäniens Außenministerin Oana Țoiu ist zu einem informellen Treffen des EU-Rates für auswärtige Angelegenheiten nach Kiew gereist. Mit dabei ist auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Im Fokus stehen die Unterstützung für die Ukraine und die aktuelle Sicherheitslage in der Region. An den Gesprächen nehmen auch ukrainische Vertreter teil. Der Besuch begann in der Ortschaft Bucha mit einer Gedenkzeremonie für die Opfer der Invasion vor 4 Jahren und findet vor dem Hintergrund neuer Debatten über ukrainische Gebiete und ein mögliches Kriegsende statt. Der Nationale Rat für Menschen mit Behinderungen in Rumänien hat am Dienstag vor dem Regierungssitz protestiert. Kritisiert werden niedrige Unterstützungsleistungen und neue Steuerregeln. Vereinschefin Daniela Tonc sagte, die Zahlungen liegen weiter auf dem Stand von 2024, während die Preise deutlich gestiegen sind. Zudem seien Steuerentlastungen gestrichen worden. Nach Angaben des Rates wurden rund 10.000 Menschen mit schweren Behinderungen in niedrigere Einstufungen versetzt und haben damit persönliche Betreuer und finanzielle Unterstützung verloren. Rumänien hat das Potenzial, die Energiebranche in Mittel- und Osteuropa grundlegend zu verändern. Das sagte der neue US-Botschafter in Bukarest, Daryl Nirenberg. Ziel sei es, die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Nirenberg verwies auf vorhandene und geplante Energiequellen sowie auf das Atomprogramm. Die USA beteiligen sich mit Technologie und Unternehmen an der Modernisierung der Reaktoren beim Atomkraftwerk in Tschernavode an der Donau. Zugleich betonte der US-Botschafter die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und bezeichnete die Partnerschaft zwischen den USA und Rumänien als so stark wie nie. Über Jerusalem sind mehrere Explosionen zu hören gewesen. Nach Angaben der israelischen Armee wurden Raketen aus dem Iran abgefangen. Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte in einem US-Interview, mehr als die Hälfte seiner Kriegsziele erreicht zu haben. In Washington signalisierte Präsident Donald Trump Bereitschaft, die Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormuz weiterhin weitgehend blockiert bleibt. Vorrang habe eine Verhandlungslösung. Alternativ könnten Verbündete, vor allem aus dem Golf und der NATO, die Sicherung der wichtigen Seeroute übernehmen. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Das europäische Projekt muss sich vor allem auf die Menschen konzentrieren, auf hochwertige Arbeitsplätze, auf Investitionen in Bildung und Gesundheit sowie auf den Schutz der Rechte jedes Bürgers. Das erklärte Rumäniens Staatspräsident Nicu Ciordan in einem Facebook-Beitrag nach seinem Treffen am Montag in Bukarest mit der Exekutivpräsidentin der Europäischen Kommission, seiner Landsfrau Roxana Munzatu, EU-Kommissarin für soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige Arbeitsplätze und Vorsorge. Arbeitskräftemobilität, die grenzüberschreitende Anerkennung von Diplomen und Berufsqualifikationen, die Förderung von Investitionen in nachhaltigen Wohnungsbau, die Unterstützung gefährdeter Bevölkerungsgruppen sowie die Notwendigkeit, dass der EU-Haushalt für Rumänien substanziell bleibt, zumindest auf dem derzeitigen Niveau, um das Investitionstempo in strategischen Bereichen aufrechtzuerhalten. Das waren die Themen der Gespräche zwischen Nicu Ciordan und Roxana Munzatu. Im Rahmen des Rumänien-Besuchs der EU-Beamtin war auch die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung eines EU-kofinanzierten Projekts zur Verwaltung externer Fördermittel und zur Überwachung ihres Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung vorgesehen. Das über 4 Jahre laufende Projekt wird die Kohärenz der Kohäsionspolitik mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung verfolgen, eine aktualisierte Karte der externen Fördermittel bereitstellen und durch die Schulung von 200 Personen aus den 8 Entwicklungsregionen in den Bereichen nachhaltige Entwicklung und Kreislaufwirtschaft Kompetenzen aufbauen, alles mit dem Ziel einer effizienten, digitalisierten und nachhaltigkeitsorientierten Verwaltung. Das wichtige Thema der Beschleunigung von Projekten und Reformen, einige davon verzögert, die Rumänien im Rahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans zugesagt hat, fehlte auch nicht in den Gesprächen, die Roxana Munzatu mit Premierminister Ilie Bolojan führte. Dieser möchte, dass das Land die durch diesen europäischen Mechanismus verfügbaren Mittel bestmöglich ausschöpft. Andererseits waren die Lage bei den Kraftstoffpreisen, Verkehrsnetzungsprojekte, militärische Mobilität sowie der Dialog über die Ausarbeitung einer künftigen europäischen Strategie für nachhaltigen Tourismus die Hauptthemen, die Premierminister Bolojan ebenfalls am Montag und ebenfalls in Bukarest mit Apostolos Tsitsikostas, EU-Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus, erörterte. Dieser hob die geostrategische Bedeutung Rumäniens für die Sicherheit der Region und Europas hervor und betonte die Notwendigkeit, die Vernetzungsprojekte zu beschleunigen, wobei er erklärte, dass Rumänien mit den Prioritäten seines Mandats verbunden ist. Unter den genannten Projekten wurden die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Rumänien, Griechenland und Bulgarien im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, die Nutzung von Mitteln aus dem SAFE-Programm für die Vernetzung Rumäniens mit der Republik Moldau und der Ukraine über die Autobahnen A8 und A7 sowie die Entwicklung des Hafens Konstanza am Schwarzen Meer erwähnt.
Unser Funkjournal endet mit dem zweiten Hintergrundbericht. Die rumänische Regierung prüft Maßnahmen gegen steigende Spritpreise. Hintergrund ist eine globale Energiekrise. Einzelheiten im Beitrag von Leila Keamil. Ich bin Alex Terescu. Die Blockade der Straße von Hormuz, einer der wichtigsten Energierouten weltweit, beeinträchtigt den Transport von Öl und Gas und löst eine globale Kraftstoffkrise aus. Die Folge sind starke Preisschwankungen auf den internationalen Ölmärkten. Auch in Rumänien steigen dadurch die Preise für Benzin und Diesel, mit Auswirkungen auf viele Produkte im Handel. Die Regierung in Bukarest prüft deshalb mehrere Modelle zur Senkung der Verbrauchsteuern auf Kraftstoffe. Die Regierungskoalition hat am Montag entschieden, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe nicht zu senken, sondern nur die Verbrauchsteuern. Ein konkreter Mechanismus steht noch nicht fest. Regierungskreise sprechen aber von ersten Grundlinien. Alle 10 Tage soll die Entwicklung des Ölpreises und der Preise an den Tankstellen überprüft werden. Bei Bedarf könnte die Verbrauchsteuer um 5% gesenkt werden. Diskutiert wird außerdem ein Einstieg mit einer Senkung um 10%. Insgesamt könnte die Reduzierung bis zu 25% betragen. Ministerpräsident Ilie Bolojan brachte zudem einen Solidaritätsfonds ins Gespräch. Unternehmen der Ölbranche sollen einen Großteil ihrer außergewöhnlichen Gewinne einzahlen, so Bolojan. Im aktuellen Kontext hat der rumänische Markt eine besondere Struktur. Es gibt Unternehmen, die in Rumänien Erdöl fördern, es hier raffinieren, vertreiben und an den Tankstellen verkaufen. Andere fördern nicht, raffinieren aber im Land und setzen die Wertschöpfungskette fort. Wieder andere raffinieren im Ausland und bringen die fertigen Produkte nach Rumänien oder kaufen sie einfach ein und verkaufen sie weiter. Diejenigen Unternehmen jedoch, die durch die Förderung von rumänischem Erdöl oder durch ihre Struktur in der Lage sind, in dieser Krise außergewöhnliche Gewinne zu erzielen, sollten den größten Teil dieser Gewinne in einen Solidaritätsfonds einzahlen. Aus diesen Fonds könnten dann Maßnahmen zur Verbilligung finanziert werden. Die Regierung will in den kommenden Tagen Details zur Höhe der Entlastungen bekannt geben. Auch Unternehmen aus dem Kraftstoffsektor sollen sich an der Finanzierung beteiligen. Das Finanzministerium arbeitet derzeit an den technischen und finanziellen Details, damit die Maßnahmen umsetzbar und langfristig tragfähig sind.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Das Römer Castel Mircea liegt im Westen Rumäniens, im Kreis Hunedoara. Es befindet sich direkt am linken Ufer des Flusses Mureș, zu Deutsch Mireș, nur einen Katzensprung von der heutigen Straßen- und Eisenbahnstrecke zwischen Deva und Arad entfernt. Errichtet wurde es im 2. Jahrhundert nach Christus in der damaligen römischen Provinz Dakien. Das Castel hatte eine enorme wichtige strategische Rolle. Es kontrollierte die Straße, die das Zentrum Siebenbürgens mit dem Westen der Provinz verband, und es überwachte den Verkehr im Mireștal, eine absolute Schlüsselregion für die Verteidigung und Verwaltung der römischen Grenzen. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Ion Puikan. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Rund um die militärische Befestigung entwickelte sich rasch eine lebhafte zivile Siedlung. Es gab geordnete Straßen, Thermen, Werkstätten, Tempel und sogar ein kleines Amphitheater für militärische Übungen, Aufführungen und öffentliche Versammlungen. Was genau dieser Grenzposten Mircea für das Verteidigungssystem des römischen Dakiens bedeutete, ordnet die Archäologin Dr. Mihaela Simion für uns ein. Sie ist die kommissarische stellvertretende Direktorin des Nationalen Geschichtsmuseums Rumäniens.
A însemnat foarte mult. În primul rând, ea este cheia.
Es hat sehr viel bedeutet. In erster Linie ist Mircea der Schlüssel zur Verteidigung der Westgrenze der Provinz Dakien. Und es ist aus mehreren Gründen ein absolut außergewöhnlicher Ort. Zum einen wegen seiner hervorragenden Lage hier im Mireștal. Genau dort, wo der Zugang zur Provinz durch die sogenannte Branișca-Schlucht quasi abgeriegelt wird. Das bot den Römern eine strategisch herausragende Position. Noch heute nutzen wir ja diese alten Verkehrskorridore, die schon seit der Vorgeschichte aktiv sind. Genau dort bauen wir unsere Straßen. Und das gilt auch für Mircea. Es liegt an einer dieser großen europäischen Verbindungsadern. Mehr noch, sowohl die von den Österreichern gebaute Eisenbahnlinie als auch die Europastraße schneiden die Ausgrabungsstätte heute regelrecht in zwei Hälften. Sie führen direkt durch ihre Mitte. Natürlich haben sich die Römer aus strategischen Gründen dort im Mireștal niedergelassen. Wir befinden uns hier am Rande des Imperiums und sie brachten schon sehr früh eine furchteinflößende militärische Streitmacht heran. Wir wissen durch gestempelte Ziegel, die wir im Laufe der Zeit gefunden haben, dass in Mitia eine Reihe römischer Militäreinheiten stationiert war. Einige davon waren sehr frühe Einheiten, die noch aus der Zeit der Dakerkriege unter Trajan stammten. Aber schon bald darauf wurde Mitia zur Heimat einer sehr wichtigen und ruhmreichen Einheit, einer Truppe syrischer Bogenschützen. Es wurde das Zuhause der berühmten Cohors Secunda Flavia Commagenorum. Im Laufe der Zeit wurden wegen der strategischen Bedeutung noch zwei weitere Truppen hierher verlegt. Eine Kavallerieeinheit und später dann die Spezialkräfte des Römischen Reiches, eine Truppe von Mauren. Wir haben in Mitia also eine enorme militärische Ballung. Aber abgesehen von der militärischen Rolle, warum sieht Mitia eigentlich aus wie eine Stadt? Eine römische Stadt im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat Mitia noch zu bieten? Es war ein Zollpunkt für die Einreise in das Römische Reich. Es ist das Tor des Luxus, wenn man so will. Es ist der Ort, an dem Waren hinein- und herausgehen. Sie kommen aus dem Okzident und gehen in den Orient. Und es ist ein wichtiger Ort für die Steuereintreibung. Neben den Bereichen, in denen sich die Militäreinheiten und ihre Kasernen befanden, lebten natürlich auch deren Familien dort. Und dazu eine ganze Schar von Dienstleistern, die anreisten, um die Truppe zu versorgen. So entwickelte sich dieser Marktort, der später im rechtlichen Sinne zu einem sogenannten Pagus wurde. Mitia ist einer der wenigen epigraphisch belegten Pagi. Der Alltag in Mitia, das bedeutete das enge Zusammenleben von Soldaten, Kaufleuten, Handwerkern und ihren Familien. Es war ein Raum, in dem Waren, Ideen und Einflüsse aus den verschiedensten Winkeln des Römischen Reiches zirkulierten. Zahlreiche Inschriften, die hier entdeckt wurden, erzählen von einer Gemeinschaft, die intensiv mit der restlichen römischen Welt vernetzt war. Die archäologischen Forschungen haben ein extrem reiches Inventar ans Tageslicht gebracht. Lateinische Inschriften, Votivaltäre, Keramikfragmente, Münzen, Waffen, militärischer Zubehör und Schmuck. Einen ganz besonderen Platz nehmen die Fundstücke des religiösen Lebens ein. Reliefs, die dem Gott Mithras gewidmet sind, Statuen und Altäre zeigen deutlich, dass hier militärische Traditionen der Römer mit den spirituellen Praktiken der Soldaten aus den unterschiedlichsten Provinzen des Imperiums verschmolzen. Doch wie steht es heute um die archäologische Stätte, die vom Nationalen Geschichtsmuseum betreut wird? Dazu noch einmal Dr. Mihaela Simion.
Pentru mine personal, Mitia a fost o mare provocare, este în continuare, încercând ca orice...
Mich persönlich war Mitia eine Herausforderung. Und das ist es auch weiterhin. Wie jede Archäologin versuche ich, nicht einfach nur die Objekte an sich zu verstehen, sondern die schöpferische Hand dahinter. Denn genau das ist es im Kern, was wir durch die Archäologie suchen. Natürlich sind auch die Objekte willkommen und wollen bewundert werden. Aber die eigentliche Rolle der Archäologie ist es, die Menschheit dahinter zu begreifen. Die Phänomene, das ist es, wonach wir suchen. Ich würde sagen, dass wir im Moment versuchen, Mitia zu einer echten Lehrgrabung, einer Grabungsschule zu machen, trotz all der Rückschläge, die dieser Ort durchgemacht hat. Und natürlich neben der Tatsache, dass es eine Ausgrabungsstätte des Nationalen Geschichtsmuseums ist. Wenn ein Denkmal von einer Gemeinschaft nicht wertgeschätzt wird, wenn sie es sich nicht zu eigen macht und wenn es nicht Teil der Identität dieser Gemeinschaft wird, dann verkommt es zu einem rein egoistischen Akt der Grundlagenforschung. Und das war's. Wer die Geschichte des Römischen Reichs liebt, findet in Mitia ein authentisches Stück provinziellen Lebens. Vielleicht nicht mit der Pracht der zentralen Regionen, aber wir sind eben hier am Rande des Imperiums. Und auch wir haben hier unsere Spuren, unsere Gesichter und unsere Liebesgeschichten. Heute bleibt Mitia eine Stätte, an der der Stein die Erinnerung an eine längst vergangene Welt bewahrt. Ein Ort, an dem militärische Disziplin, ziviles Leben, Handel und der Puls des Römischen Reiches eine echte Gemeinschaft formten. Die Ruinen erzählen eben nicht nur die Geschichte einer reinen Befestigungsanlage, sondern die Geschichte einer Grenze, die sich in einen lebendigen Raum für Kultur, Austausch und historische Kontinuität verwandelt hat.
Cine spune că nu ai iubit? Cine v-a iubit cu adevărat? Cine știe unde am greșit? Cine din greșeala câștigat?
Și cine sufletul ți l-a rănit? Cine o rană adânc a vindecat? Cine-mi spune acum unde ești? Cine ce dorești cu adevărat?
Spune-mi ce vrei, dar întoarce-te acasă. Spune-mi ce vrei, dă-mi iubirea înapoi. Singurul loc unde așteaptă iubirea
că te-a cunoscut.
Cine știe ce ne-a separat? Cine sufletul ni l-a pierdut?
Spune-mi ce vrei, dar întoarce-te acasă. Spune-mi ce vrei, dă-mi iubirea înapoi. Singurul loc unde așteaptă iubirea
tine.
Și unde te uiți, sunt în inima ta.
Iar singurul loc unde așteaptă iubirea e lângă mine.
Nu e altor.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Geschichte, unberührte Natur und sanfter Ökotourismus. Das sind die großen Trümpfe des Kreises Salaj im Nordwesten Rumäniens. Hinzu kommen kleine Orte mit lokalem Charakter sowie traditionsreiche Heilbäder, die den Aufenthalt abrunden. Herzlich willkommen zu unserer Reiserubrik. Für das Sendermanuskript zeichnet Anna Maria Kononovic. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption ihres Beitrags. Eingebettet zwischen der Somesch-Ebene, den Ostkarpaten und dem Westgebirge, trägt die Region seit Jahrhunderten den poetischen Namen Silvanien, das Land der Wälder. Auf Deutsch heißt die Region auch Waldland. Wer sich hier auf Entdeckungstour begibt, stößt auf eine beeindruckende Dichte historischer Bauwerke. Insgesamt 15 Adelssitze, darunter 9 Schlösser und 6 Herrenhäuser. Besonders herausragend ist das Schloss Vecheleni in Gibau, ein barockes Kleinod, das heute Teil des Botanischen Gartens Vasile Fati ist. Dieser wiederum zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Region und beherbergt zugleich ein Zentrum für biologische Forschung. Doch Salaj ist auch ein Land der Burgen. Die Festung von Almaš aus dem 13. Jahrhundert, die Tököi-Burg in Čechosilvaniei, zu Deutsch Böhmischdorf, die Anlage von Valkau, die sogenannte Goldene Burg, ungarisch Oranjosvár, in den Schluchten von Zsikow, oder die Báthory-Burg in Chimleu-Szilvániai, zu Deutsch Schomlenmarkt, sie alle erzählen von einer bewegten Vergangenheit. Neben Ausflügen ins Messeschgebirge bieten sich auch organisierte Programme an. Sie starten vom Kreissitz Salau, zu Deutsch Zillenmarkt, und machen die Region erlebbar. Bianca Popp, Leiterin des örtlichen Tourismusinformationszentrums, mit Einzelheiten.
Promovăm Zalăul și ca punct de plecare pe diferite trasee turistice din județ. Acum, în oferta meniurilor din Zalău, există feluri de mâncare specifice, tradiționale, dar românești.
Wir fördern Salău auch als Ausgangspunkt für verschiedene touristische Routen im Kreis. In Salău selbst finden sich auf den Speisekarten mittlerweile auch spezifische, traditionelle rumänische Gerichte. Natürlich haben wir im ländlichen Raum, wenn wir Handwerker und Produzenten besuchen, die Möglichkeit, auch Gerichte aus der traditionellen Gastronomie von Salaș zu probieren. In der Nähe von Salău, in der Ortschaft Moigrad, etwa 10 Kilometer entfernt, befindet sich der erste gastronomische Punkt, der im Kreis Salaș eingerichtet wurde. Dort erwartet uns, nach vorheriger Anmeldung, die Familie Szilágyi, und wir können die Köstlichkeiten entdecken, die sie zubereiten. Von traditionellen Schweinefleischprodukten wie Speck und Würsten über die bekannten Krautwickel Sarmale bis hin zu Desserts wie Krapfen, den bekannten Langoschkuchen und süßem Maiskuchen.
Das ist ein Gebäck aus Maismehl, traditionell und typisch für den Kreis Salaș. Ebenso wie Moșocoarne, ein traditionelles Gebäck aus Hefeteig, oft brotähnlich, gefüllt mit frischen oder gebackenen Pflaumen. Diese Bezeichnung wird im Südwesten des Kreises verwendet. In anderen Regionen Rumäniens sind sie als Brânzolj bekannt. Außerdem gibt es Sirup aus Früchten aus eigener Produktion.
Moșocoarne, această denumire este în sud-vestul județului, dar sunt cunoscute ca și brânzoice în alte regiuni ale României, precum și siropuri din fructe din gospodăria proprie.
Die gastgebende Familie Szilágyi ist zugleich auch in der Imkerei tätig. Weitere traditionelle Stationen im Landkreis Salaș zählt Bianca Popp vom örtlichen Tourismusamt auf.
Organizăm câte o excursie în fiecare anotimp de-a lungul anului și vizităm obiective turistice, locuri din natură frumoase și, bineînțeles, trecem pragul meșterilor și producătorilor locali. Avem aproape de Zalău.
Wir organisieren in jeder Jahreszeit jeweils einen Ausflug und besuchen touristische Sehenswürdigkeiten, schöne Naturorte und treten in Kontakt mit Handwerkern und lokalen Produzenten. In der Nähe von Salău haben wir den Töpfer Chibi Chobo, der noch immer Keramikgegenstände herstellt, sowohl für den Haushalt als auch zur Dekoration. Zu den weiteren Handwerkern zählen Näherinnen, die weiterhin die bekannten Trachten herstellen, sowohl aus Salaș als auch aus anderen ethnografischen Regionen Rumäniens. Flechter von Weidenruten, Holzschnitzer und unter den lokalen Produzenten die bekannten Imker. Denn der Kreis Salaș liegt in Rumänien auf Platz 2 hinsichtlich der Anzahl der Imker und auf Platz 1 bei der Nutzung europäischer Fördermittel in diesem Bereich.
Pentru că județul Salaș este al doilea județ în România cu un număr destul de mare de apicultori și primul ca accesare de fonduri europene din România pe acest domeniu.
Ergänzt werden kann eine Reise durch Salaș durch Verkostungen in lokalen Weinkellereien, Besuche der Geschichts- und Kunstmuseen in Salău, zu Deutsch Zillenmarkt, des Volkskunstmuseums Ligia Alexandra Bodern in der Ortschaft Jaz oder des ethnografischen Museums im Dorf Cizer, dem größten Freilichtmuseum des Kreises. Zur Erholung stehen die Kurorte Bizușa Băi und Bogiș zur Verfügung. Die Heilbäder von Jibou, in den 1960er Jahren gegründet und 2004 modernisiert, sind bekannt für die therapeutische Wirkung ihrer Schwefel-, Sulfat- und chlorhaltigen Gewässer, insbesondere bei Leber-, Magen-Darm- und rheumatischen Erkrankungen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter geht es im Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. In der heutigen Rubrik richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Komponisten Liviu Dăncianu, der als einer der wertvollsten zeitgenössischen Autoren der avantgardistischen Euterpe-Sphäre gilt, nicht nur in unserem Land, sondern auch international. Seine Werke genießen eine reale Sichtbarkeit durch Konzerte, Workshops und Konferenzen, sowohl auf dem alten Kontinent als auch jenseits des Ozeans. Geboren in Roman am 19. Juli 1954 und im Herbst 2017 in die Ewigkeit gegangen, machte sich der Künstler Liviu Dăncianu auch als Universitätsprofessor einen Namen durch seine pädagogische Begabung und eine bemerkenswerte Feder in der Musikwissenschaft. Seine Essays und Forschungen auf diesem Gebiet gelten als Vorbilder in der akademischen Welt, in der er mehrere Jahrzehnte wirkte, an der Nationalen Musikuniversität Bukarest. In den kommenden Minuten hören wir ein Kammermusikwerk auf seinem Schaffen, das zunächst dem Syrinx Trio zur Interpretation anvertraut wurde und später dem Ensemble Archeus, das Meister Dăncianu 1985 gründete, unter einem besonderen Namen, Atelier für zeitgenössische Musik Archeus. Zugleich entwickelte er ein originelles Klangkonzept, das in den letzten Jahren häufig schlicht als Archeus bezeichnet wurde.
Thank you.
Weiter hören wir eine ästhetische Verkörperung ebenfalls aus dem Repertoire der Klangformel Archeus. Das Stück mit dem Titel Pantarei Opus 82, komponiert von Livio Danciano vor etwa 15 Jahren, eigens für dieses bemerkenswerte Instrumentalensemble der Kategorie Contemporary and More. Und auch der Humor fand bisweilen Eingang in die Werke des Komponisten Livio Danciano. Ein solches Beispiel ist die Miniatur für zwei Solo-Violoncelli, gewidmet unseren bekannten Künstlern Marin Kazaku und Stefan Kazaku, eine Vater-Sohn-Interpretationspartnerschaft, unter dem einfallsreichen Titel Kazakuska, Opus 119, ein Stück, das wir Sie einladen, am Ende dieser Rubrik zu hören.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter in der deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Ein Symposium zum Leben und Wirken des Banater Journalisten, Dramaturgen und Mundautors Ludwig Schwarz war in Nürnberg im Haus der Heimat angesetzt. Veranstalter waren die Temescher Gemeindeverwaltungen in Neupetsch und Tolvadin sowie der Kreisverband Nürnberg der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland. Das Symposium in Nürnberg beendete eine Veranstaltungsreihe, die im vergangenen Jahr dem 100. Geburtstag von Ludwig Schwarz gewidmet war. In Banat gestartet und von Dorin Imbrescu aus Neupetsch eingeleitet und koordiniert wurde, der nun auch in Deutschland mit dabei war. Ludwig Schwarz war unter anderem der Initiator des Pipatsch-Kreises 1970, der sich mit der Herausgabe der Beilage in Banat Schwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung beschäftigte. Er verfasste Reportagen und Kurzgeschichten, einige Theaterstücke, die am Deutschen Staatstheater sowie von Laiengruppen gespielt wurden, sowie einen Roman. Einen Vortrag über Ludwig Schwarz und seine Literatur hielt der banat-deutsche Journalist und Heimatforscher Lucian Geier. Mit ihm sprach in einer Pause der Veranstaltung im Haus der Heimat Adi Adelern von Radio Temeschwar. Sie hören seinen Beitrag in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Herr Lucian Geier, Sie haben in letzter Zeit mehr über Ludwig Schwarz recherchiert und halten nun einen Vortrag in Nürnberg über das Leben und Wirken des banatschwäbischen Journalisten, Dramaturgen und Mundartautors. Welche Rolle spielt denn Ludwig Schwarz in der Banater deutschen Literaturgeschichte?
Wenn wir die Banater historische Kulturgeschichte, die ganze kulturelle Landschaft des Banats betrachten, dann steht Ludwig Schwarz eigentlich am Ende oder zum Abschluss eines Trios von Persönlichkeiten, Banater Persönlichkeiten, die sich um die Mundart, um die Pflege und die Förderung der Mundart und der Volkssprache große Verdienste erworben haben. Das ist die Banater Landschaft, die beginnt mit dem Rumänen Dimitrie Zicindial, dessen Denkmal ja in Kleinbetschgerek steht. Eminescu ihn als Gura de Auer erwähnt hat. Wir haben den Serben Dositej Obradović, einer, der auch in dieser Reihe einzuordnen ist. Und Ludwig Schwarz steht praktisch am Ende, denn wir wussten nicht, dass das, was Ludwig geleistet hat, praktisch das Ende oder fast das Ende der schwäbischen Mundartliteratur sein wird. Und dieser Roman, diese Trilogie steht ja einzigartig in der Geschichte der Banater Literatur und geht also weit über das Neupetscher oder Dolatzer hinaus.
Ludwig Schwarz können wir unter anderem verdanken, dass wir auch heute noch die Pipatsch-Seite in banatschwäbischer Mundart innerhalb der Banater Zeitung lesen können. Denn er war einer der Gründer 1970 des Pipatsch-Kreises, der sich mit dem Verfassen von Beiträgen für die damals neue Beilage in banatschwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung befassen sollte. Wie wichtig ist sein Wirken im Bereich der Mundartpflege?
Also er war, wie gesagt, nicht nur Mundartautor und einer der Initiatoren und hauptamtlichen Mitarbeiter der Pipatsch-Beilage. Er hat auch ganz wichtige kritische Beiträge verfasst, diese sogenannte Dorfbesen. Das waren ja Zeitbilder aus über 100 Ortschaften, die Ludwig Schwarz damals veröffentlicht hat. Aber Ludwig Schwarz war auch ein Förderer der Mundart. Die einzige Banater Mundarttextanthologie, Literaturanthologie, die wir haben, die verdanken wir Ludwig Schwarz. Und er hat in dieser Anthologie 32, wenn ich mich recht entsinne, oder 30 junge Autoren dazu ermuntert, nicht nur in der Pipatsch mitzuarbeiten und zu schreiben, sondern einige von ihnen haben auch später hier in Deutschland weiter in Mundart geschrieben. Und das alles haben wir Ludwig zu verdanken. Leider ist das Schrifttum in Mundart, in banatschwäbischer Mundart, damit auch praktisch fast abgeschlossen. Denn die Pipatsch, wie sie heute erscheint, ist ja bei weitem nicht mehr die Pipatsch, wie die meisten Leser sie in guter Erinnerung haben. Und sie wurde so gestaltet, dass sie mehr war als eine Unterhaltungsliteratur. Für Ludwig Schwarz war die Mundartliteratur nicht eine vorwiegend unterhaltende Literatur, wie man das ja allgemein von Mundartliteratur als witziges, humoristisches eigentlich einstuft. Für Ludwig war die Mundartliteratur viel mehr.
Kann man behaupten, dass sich Ludwig Schwarz sogar hinter dieser Mundart versteckt hat, um Dinge darzustellen, die er anders nicht hätte veröffentlichen können? Man weiß ja, dass die kommunistische Zensur von damals die Mundartpublikationen eher als ungefährliche Nische betrachtet hat.
Das stimmt zum Teil, denn Ludwig hat in allen seinen Veröffentlichungen, aber in der Mundartliteratur besonders, konnte er die Mehr- und Zweideutigkeit, ja, manchmal kann man auch sagen, so im Volksmund heißt es dann das Hinterpfotzige der Mundart, das hat Ludwig gewusst auszunutzen. Und deshalb ist es oft gelungen, Dinge, ich erwähne da noch einmal diesen Dorfbesen oder später auch die Kartenpartie, die schwäbische Kartenpartie und was dann bei diesen Kartenpartien alles auf den Tisch geklopft wurde, außer den Karten, das hat Ludwig sehr gut gemacht. Und da ist Ihnen, man könnte das ja mal als Anthologie rausbringen, da ist vieles gesagt worden, was man in rumänischen Zeitungen oder auch im hochdeutschen Textteil der Zeitung so nicht hätte bringen können. Oder weniger.
Die Veranstaltung in Nürnberg ist gut besucht. Wie hoch ist denn das Interesse für Ludwig Schwarz und seine Literatur in unseren Tagen? Oder anders gesagt, wie aktuell ist Ludwig Schwarz heute, mehr als 100 Jahre seit seiner Geburt?
Nun, das Interesse an der Mundartliteratur allgemein ist, wie auch in anderen Gattungen der Literatur heute, zurückgegangen durch die modernen Medien und so weiter. Aber wir wissen alle, und ich habe es ja jetzt wieder gesehen bei den Teilnehmern hier, fast alle haben sich aus dem Banat, den Ludwig, seinen Roman, diese drei Bände vom Kaulerbarsten, eigentlich keine Chronik des schwäbischen Dorfes, keine historische Chronik, sondern eine literarisch erzählende Chronik unserer Gemeinschaften, so wie wir sie heute nicht mehr haben. Und alle Leute, die Interesse haben zu erfahren, wie es damals war, für die alle sind die Texte von Ludwig Schwarz auch heute von Interesse. Und nochmal viele, sehr viele Leute. Die Auflage damals vom Kaulerbarstel war 4000 Exemplare. Das ist heute hier bei Mundartliteratur oder auch bei Lyrik, ist das ja gar nicht gut vorstellbar, dass es da Auflagen und das Buch war verkauft und viele Leute haben diese Bände mitgebracht nach Deutschland und einige haben sie mir auch jetzt gezeigt, dass sie Ludwig Schwarz nicht vergessen haben und auch seine Literatur nicht.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr. Und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.